Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle Gäste. Auch ich freue mich, euch hier heute Morgen begrüßen zu dürfen. Und zwar wollen wir heute Morgen zusammen mal über das Thema Seelendurst nachdenken. Das ist in der Anmoderation eigentlich schon gut durchgeklungen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, als ich vor gar nicht langer Zeit im Johannesevangelium das erste Kapitel gelesen habe. Und darum soll es uns heute Morgen auch gehen. Und als ich das Kapitel so gelesen habe und mal für mich so durchdacht habe, hatte ich das Gefühl, dass dort in diesem Kapitel so ein roter Faden durchgeht, wie so eine Erzählung, die eigentlich im Himmel beginnt und dann runtergeht auf die Erde und letztendlich sich irgendwo bis in unsere heutigen Herzen knüpft. Und deswegen war ich mal so frei, dieses Kapitel für mich in so drei Teile zu unterteilen. Und weil es ja irgendwie um eine Erzählung geht, habe ich mir gedacht, ich nenne das mal Akt 1 bis 3. Und zwar geht es darum, dass Gott unseren Durst sieht, dass es Wasser gibt in der Seelenwüste und dass Dürstende trinken dürfen. Und wir starten mal mit dem Johannesevangelium. Das Kapitel 1 ist ziemlich lang, aber ich dachte mir, es wäre schön, wenn wir es uns heute Morgen zusammen einmal durchlesen. Wir könnten nicht auf jeden Vers da eingehen, dann würden wir noch wochenlang sitzen. Aber einzelne Dinge darf ich uns dann im Nachgang herausgreifen. Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Das ist Johannes der Täufer, nicht der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Akt 2. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden, die zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Johannes war gekommen, um Wasser in die Wüsten von Seelenherzen zu bringen. Und so beschreibt er sich auch. Und bevor wir jetzt näher darauf eingehen, möchte ich mit zwei Zitaten einmal die Predigt heute einleiten. Mein Präsenter, der macht noch nicht mit. Jetzt, Dankeschön. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Lawrence von Arabien. Der hatte mal was gesagt, was ich finde einfach schön zum Thema passt. Und zwar war der auch viel in der Wüste unterwegs, in Arabien als Geheimagent. Und er sagte mal, eigentlich gibt es kaum etwas Schöneres auf Erden als Durst, den man stillen kann. 3 Tage Wüste ohne Getränke und dann einen Eimer Wasser, das ist der Himmel auf Erden. Wann hattest du das letzte Mal so richtig, richtig Durst? Wann war es bei dir das letzte Mal, dass du so Durst hattest, dass du eigentlich nur noch an Wasser gedacht hast? Ich weiß nicht, ob dir eine Erinnerung oder eine Begebenheit einfällt. Bei mir war es vor ein paar Wochen so, ich war im Wald und habe Holz gehackt, bei Schwiegervater im Wald. Und ich hatte mir Wasser eingepackt, viel Wasser. Und da war ich also stundenlang im Wald unterwegs, habe da gesägt und gehackt. Und ich bin Büromensch, mir geht sowas schon mal irgendwie körperlich in die Knochen. Und irgendwann habe ich gemerkt, da ist noch ganz viel Holz, aber mein Wasser wird immer weniger. Und da fing ich an zu rationieren. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich getrunken habe, sehr bewusst die Schluck Wasser genommen und auch jedes Mal immer weniger getrunken, damit es dann noch eine Zeit lang reicht, weil ich ja noch einiges schaffen wollte. Aber als ich dann fertig war und nach Hause fuhr, kann ich mich erinnern, ich hatte nur noch 2 Dinge im Kopf. Erstens, dass ich sehr viel Durst habe. Und zweitens, wie ich nach Hause komme und mir einfach ein Glas frisches Wasser voll mache und das richtig genüsslich trinken werde. Was ist eigentlich, wenn unsere Seele Durst hat? Wenn wir tief in unserem Herzen einen Durst verspüren, einen Durst, der sich mit Wasser nicht stillen lässt. Ein zweites Zitat von einem Philosophen unserer Zeit, Slavoj Žižek, der sagte mal, die Philosophie findet keine Lösungen. Sie stellt Fragen. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Fragen zu korrigieren. Also was ist denn, wenn ich Durst habe, wenn meine Seele Fragen hat und nach Antwort verlangt, wer beantwortet mir die? Wir wollen doch mit unseren Fragen nicht allein bleiben. Wir wollen doch das nicht, oder wir wollen ja nicht damit allein stehen gelassen werden und dass unsere Herzensfragen offen bleiben. Und unser Herz hat Fragen, sehr grundlegende Fragen. Und ich meine nicht Fragen nach den Dingen des Alltags, so die Kleinigkeiten. Ich frage auch, oder ich meine noch nicht mal die Frage, wo es darum geht, was ist meine Lebensberufung, was ist meine Lebensaufgabe, sondern ich meine eine Frage, die im Prinzip über das Leben hier auf der Erde hinausreicht, die so viel tiefer geht und die mit dem Sinn unseres Daseins und mit meiner und deiner Identität zu tun hat. Nämlich die Fragen, gibt es einen Gott? Ist die Frage nach Wahrheit? Und wenn es diesen Gott gibt, wie kann ich diesen Gott kennenlernen oder wie kann ich zu diesem Gott kommen? Wie kann ich mit diesem Gott ins Reine kommen? Das ist eine Frage, wo es um Schuld und Vergebung geht. Und da, wo wir Menschen diese Fragen zulassen, wo wir das reflektieren, da merken wir einfach, wie unser Innerstes nach Antworten ruft und sucht und wo unser Herz einfach anfängt, so einen Durst zu bekommen, der, je länger man diese Fragen eigentlich bewegt, umso stärker wird und nach Antworten ruft. Übrigens, Menschen, die sich diese Fragen nicht stellen, die sich vielleicht viel eher von den, ja, so ich sag mal, alltäglichen Dingen des Lebens vereinnahmen lassen, so von den Dingen, die das Leben so zu bieten hat, die total im Hier und Jetzt unterwegs sind, die bewegen diese Fragen vielleicht wenig bis gar nicht. Auch das kann sein. Aber da, wo es Menschen gibt, die diesen Durst im Herzen haben, da sieht Gott das. Gott sieht uns da ins Herz. Und Gott hat eine Antwort. Gott hat eine Antwort auf deinen und meinen inneren Durst. Und er hat ein Wort an unser Herz. Ein Wort an dich und mich persönlich. Und das haben wir gleich im ersten Vers von diesem Johannesevangelium gesehen. So beginnt das ganze Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gottes Antwort auf deine innersten Herzensfragen, die hat 5 Buchstaben. Jesus. Aufgepasst. Gott antwortet nicht in erster Linie mit Worten. geht bei der Antwort nicht darum, irgendwie richtiges Wissen zu vermitteln oder uns zu sagen, was wir tun sollen, sondern die Antwort Gottes auf die brennende Frage unseres Herzens ist eine Person. Gott antwortet dir und mir auf den Durst unserer Seele mit einer Person. Und immer dann, wenn wir nach dem Sinn des Lebens oder nach unserer Identität als Mensch suchen, unsere Seele irgendwo diesen Durst nach Leben und Erfüllung und nach Halt irgendwie verspürt und wir nicht bei Jesus suchen, da werden wir ganz schnell ins Leere greifen und wir werden einfach merken, dass wir in Krisen geraten, in Persönlichkeitskrisen. Und warum das so ist, also was Jesus so anders macht, was ihn so besonders macht, da wollen wir heute gerne gemeinsam einmal drauf schauen und einfach mal schauen, was dieses Kapitel aus Johannes uns dafür Antworten geben kann. Ich sagte es bereits, Gott sieht unseren Durst. Im Vers 14 haben wir gelesen, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. War jetzt aus der NGÜ zitiert, da fand ich es einfach schöner übersetzt. Also wer Jesus damals begegnete, der sah zuerst einmal einen ganz gewöhnlichen Menschen. Total normal. Wenn man aber genauer hinsah, wurde irgendwie klar, irgendwas an diesem Jesus ist anders. Irgendwas an diesem Jesus ist grundlegend anders. Er strahlt schon als Person eine Wirklichkeit aus, Johannes nennt das Herrlichkeit, die es sonst nirgendwo gab. Etwas schonungslos Ehrliches, aber auch Erfrischendes, irgendwie befreiend und Hoffnung und sinngebend. Und Johannes beschreibt uns das mit zwei Worten, mit Gnade und Wahrheit. Als ich dieses Kapitel vor einiger Zeit las, mir ging es zu der Zeit gerade nicht so gut, vielleicht war es auch deswegen so, aber als ich dieses Kapitel las und über diesen Vers gestolpert bin, über diese beiden Worte, Menschen schauten Jesus an und sie sahen plötzlich Gnade und Wahrheit. Da merkte ich einfach, wie ich innerlich aufgeatmet und durchgeatmet habe und einfach festgestellt habe, mit der Anwesenheit von Jesus ist Gnade und Wahrheit anwesend. Hier kommt man innerlich nach Hause. Jesus ist derjenige, der deinen und meinen Seelendurst anspricht. Jesus war derjenige, der von Dingen reden konnte, die nach dem Tod passieren. Er kam ja von da, also er kam aus dem Himmel auf die Erde und deswegen konnte er sozusagen als Zeuge, als jemand, der in Anführungsstrichen dabei gewesen war, als jemand, der schon hinter der Schranke des Todes gewesen war, konnte er zuverlässig darüber erzählen, was da ist. Er konnte uns sagen, was Wahrheit ist. Jesus ist in der ganzen Geschichte der Menschheit die einzige Person, die aus der, in Anführungsstrichen, Ewigkeit in die Gegenwart kommt und deswegen die Person, die uns sagen kann, was Wahrheit ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder ich weiß auch nicht, wie es den Menschen damals gegangen ist, aber ich finde, das bringt uns mitunter in ein heftiges Spannungsfeld. Also wenn wir uns bewusst machen, Jesus einerseits total Mensch und unser Kopf wird das so wahrnehmen, ja gut, ich sehe ihn, ich kann ihn wahrnehmen, also gerade die Menschen damals, er ist Mensch, mit Sicherheit ein guter, okay, aber eben halt nur Mensch. Und auf der anderen Seite unser Herz, unser Inneres, wo auf einmal alle Alarmglocken angehen und die uns irgendwie versuchen zu sagen, du pass auf, hier ist irgendwas Einzigartiges, hier ist irgendwas anders an diesem Menschen, hier ist irgendwas Übernatürliches anwesend und das darf man auf gar keinen Fall verpassen. Und dann merken wir die Frage, was die Menschen damals und was die Menschen heute von Jesus halten, ist keine Wissenschaftsfrage, ist eine Herzensfrage. Johannes 1, Vers 17, da sagt Johannes uns, denn das Gesetz, also ich sag mal vereinfacht das ganze Alte Testament, ist durch Mose gegeben. Das wussten die Juden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hast du mal das Verlangen nach mehr gehabt? Mehr Sinn, mehr Erfüllung, mehr echtes Leben? Das ist gut. Jesus, er begegnete hier Menschen, die waren als Israeliten waren die an sich moralisch gut erzogen. Sie gehörten zum sogenannten Volk Gottes, sie haben Gottes Feste gefeiert, sie lebten letztendlich das Gesetz Gottes, das, was er ihnen gegeben hatte. Aber da war Durst nach mehr. Das war irgendwie nicht alles. Vanessa und ich, wir haben eine neue Gewohnheit, also Vanessa vor allem. Und zwar schickt sie mir neuerdings gerne Bilder von Nele per WhatsApp auf die Arbeit. Mal wie die klacht, die Kleine, mal wie sie schläft, mal wie sie Matsch buddelt oder letztens wie sie aus der Pfütze getrunken hat. Statt zu intervenieren, durfte ich mir das dann ja, per Videobeweis angucken. Und die Bilder, die zeigen mir, was 15 Kilometer von meinem Schreibtisch entfernt gerade zu Hause passiert. Und mir geht es eigentlich jedes Mal so, wenn ich diese Bilder oder diese Videos sehe, mal sind es mehr, mal weniger, dann schüren die meine Erwartung und meine Vorfreude, nach Hause zu kommen. Ich finde die Bilder toll, aber ich möchte mehr als die Bilder. Ich möchte meine Tochter wirklich sehen. Ich möchte sie in den Arm nehmen, ich möchte sie knuddeln, ich möchte ihr Küsschen geben. Ich möchte meine Tochter selbst und nicht nur die Bilder und die Videos, obwohl ich die total toll finde. Genauso war es auch mit dem Gesetz. Das Gesetz stillte den Durst nicht. Ein moralisch gutes Leben, das wir eventuell führen, das stillt diesen Durst auch nicht. Eigentlich schürt es diesen Durst nur noch mehr, weil unser Herz mehr will. Und in dem Moment, wo Jesus damals und wo Jesus heute in unserem Leben die Bühne betritt, ist dieses Mehr plötzlich in Form von einer Person anwesend. Erlebbar und damit real, befreiend real. Bei Jesus finden wir die Antwort unseres Herzens auf die Frage nach Wahrheit über diese Welt und über die Frage nach Schuld und Vergebung. Und wie gesagt, Leute, es ist und es bleibt, wenn es um Jesus geht, eine Frage des Herzens. Was hältst du von Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Oder was an Jesus, von dem, was du über Jesus weißt, ist das, was dich begeistert, was dich packt? Damals gab es viele Menschen, die Jesus also physisch kennengelernt haben, ne, wo Jesus da unterwegs war. Der ist ja durch viele Ortschaften gekommen, in vielen Gegenden gewesen. Der ist so vielen Menschen begegnet. Und es gab viele Menschen, die haben das damals abgetan. Deren Herz hat Nein gesagt. Aber es gab auch Menschen, von denen lesen wir in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott ganz persönlich kennenzulernen, Gott als Vater zu erleben und dabei keine Angst vor ihm haben zu müssen, nicht mit einer ungeklärten Schuldfrage durchs Leben gehen zu müssen, Jesus behauptet, genau das möglich zu machen. Und ich finde, das ist eine steile Aussage, aber es ist eine Aussage, die wahr ist. Und weil das so ist, lag es Gott am Herzen, dass andere Menschen davon erfahren, dass überhaupt Menschen davon erfahren, dass am besten alle Menschen davon erfahren. Und deswegen hat er dem Johannes dort mit reingenommen und hat ihm Dinge offenbart, die der Johannes an sich selber nicht wissen konnte, die Gott ihm aber klar gemacht hat und die er anderen Menschen weitergeben durfte. Gott sieht unseren Durst und er hat eine Antwort darauf. Er hat eine Antwort auf den Durst deiner Seele. Eine Antwort mit 5 Buchstaben, Jesus. Ja, wie bereits erwähnt, Johannes der Täufer, der hatte die Aufgabe, das, was Gott ihm über Jesus klar gemacht hat, das anderen Menschen weiterzugeben. Und das wird uns klar, als Diener der religiösen Elite damals aus Jerusalem zu Johannes geschickt werden. Die religiöse Elite hat einfach gemerkt, oh, da zieht einer durch die Lande, also Johannes der Täufer. Der erzählt irgendwie revolutionäres Zeug und der erreicht ziemlich viele Menschen damit. Es gibt total viele Menschen, die zu ihm strömen. Und der taufte auch, also irgendwas ist da los. Der Mann ist irgendwie mit einer Mission unterwegs. Und wer ist das überhaupt? Das hat die einfach nervös gemacht, das hat die neugierig gemacht und die schicken jetzt Diener, die das mal klären sollen, wer denn dieser Johannes ist. Und dann sagt der Johannes über sich selbst, in Johannes 1, Vers 23, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. ist so ein bisschen poetisch formuliert, auch so ein bisschen geheimnisvoll, wie ich finde. Und Johannes war ja auch tatsächlich wahrscheinlich viel da in der Wüste unterwegs. Also in Israel gibt es gerade im südlichen Teil viel Wüste. Und die Leute kamen in dieser Wüste zu ihm. Aber wenn ich diese Geschichte so lese und den Kontext lese, habe ich das Gefühl, es geht Johannes hier bei dieser Aussage, dass er ein Rufender in der Wüste ist, um mehr als nur um den geografischen Ort, wo er gerade unterwegs ist. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass Johannes hier von unserer Seelenwüste redet. Von einer Trockenheit im Herzen, die einfach danach dürstet, dass dort frisches Wasser draufkommt. Und Johannes, er hatte als Mensch die Aufgabe und die Ehre, dieses Wasser in die Seelenwüsten von Menschen zu bringen. In die Wüste der Menschenherzen hineinzusprechen und eine Hoffnung zu verbreiten, beziehungsweise ihr Herz auf Jesus schon mal vorzubereiten. Dass, wenn er kommt, dass ihr Herz da schon mal vorbereitet ist. Und das konnte der Johannes nicht von sich aus. Das musste Gott ihm erst einmal klar machen. Also wer Jesus ist und was es mit Jesus auf sich hat. Weil Johannes auch nur ein Mensch war, wie du und ich, aber eben ein Mensch, den Gott sich ausgesucht hat, um auf ganz besondere Art und Weise zu ihm zu sprechen. Und das tut er zum Beispiel hier in Johannes 1, 33 bis 34. Und da sagt Johannes, und ich kannte ihn, also Jesus, nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchem du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Dieser ist der, der Fragen nach dem Lebenssinn, nach Identität als Mensch, nach dem Leben, nach dem Tod und so weiter beantworten kann. Dieser Mensch kennt die Wahrheit. Dieser Mensch ist Gottes Sohn. Und Johannes, er hatte das Privileg, er durfte das mit eigenen Augen sehen. Er durfte Jesus sehen, er durfte Jesus erleben. Und man merkt einfach, wenn man die Zeilen liest, wie es den Johannes gepackt hat. Und Johannes macht uns auch klar, Jesus ist nicht nur derjenige, der die Frage nach Wahrheit beantworten kann und das zuverlässig, sondern Jesus ist auch derjenige, der die Frage nach Schuld und Vergebung beantworten kann. Schaut mal, Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da geht also Jesus so durch die Landschaft, Johannes sieht ihn und man kann sich so vorstellen, er zeigt auf einmal mit dem Finger auf ihn und sagt, sieh, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus kann jede Schuld aus deinem und meinem Leben nehmen. Wenn du den wahren Gott kennenlernst oder vielleicht auch kennengelernt hast, dann wirst du schnell merken und schnell verstehen, dass so wie du als Mensch bist, so kannst du nicht vor Gott treten. Unser Gewissen schickt uns da eigentlich sehr schnell entsprechende Signale. Und Johannes, er erhärtet diese Signale oder diesen Verdacht von unserem Gewissen indirekt und zeigt, dass Jesus aber derjenige ist, der genau darauf eine Antwort hat. Das, was uns belastet, was vielleicht kein anderer weiß, was nur in unserem Herzen ist, worüber wir vielleicht noch nie mit jemandem gesprochen haben, was uns innerlich auffrisst oder was wir mit uns rumschleppen, Jesus, er nimmt uns das wie so eine Last ab. Und Johannes sagt, er trägt das für uns. Er nimmt es ab und er trägt das für uns. Wir sind es einfach endgültig los. Und Leute, das nenne ich echte Befreiung. Wenn ich weiß, dass jemand, der kann die Frage nach Wahrheit für mich zuverlässig beantworten. Nicht, weil er davon gehört hat, sondern weil er selbst da war. Und dass jemand, der mit seiner Person dafür gerade steht, dass ich mit Gott ins Reine kommen kann, dass ich meine Schuld abgeben kann, dann nenne ich das einfach und erlebe das als eine unendliche Befreiung. Ich weiß nicht, was uns oder mir damals durch den Kopf gegangen wäre, wenn wir damals bei dieser Situation dabei gewesen wären. Wenn wir vielleicht so 10 Meter daneben gestanden hätten und hätten Johannes gesehen und gehört, wie er das über Jesus sagt. Da geht ein Mensch, der ein Lamm sein soll und gleichzeitig soll der noch irgendwie wie so in einem übertriebenen Film der Superheld sein, der die ganze Welt rettet. Vielleicht hätten wir ihn auch schräg angeguckt und uns gefragt, was er damit meint. oder uns gefragt, ob Johannes irgendwie ja, im Dachgeschoss noch ganz sortiert ist. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. So ganz ohne christliche Erziehung, ohne christliche Bildung, ohne christliches Elternhaus. Und wie gesagt, auch damals gab es viele Menschen, die es nicht begriffen haben. Aber es gab eben auch die Menschen, deren Herz, als sie das erlebt haben, als sie das gehört haben, als sie da dabei waren, deren Herz da schnell geschaltet hat, dass mit Jesus eine Antwort auf den Durst ihrer Seele da ist. Und sie erlebten, dass Jesus in der Wüste ihrer Seele frisches, echt erquickendes, frisches Wasser geben kann. Und im letzten Teil von diesem ersten Kapitel, da geht es jetzt um Menschen, die im Prinzip von Johannes gehört haben, die das aufgenommen haben, die gesagt haben, jawohl, das ist genau das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Dieser Jesus, der gibt mir das, wonach mein Herz ja, dürstet. Dieser letzte Abschnitt, der berichtet davon. Und es sind die ersten Jünger, die Jesus hatte. Das fängt hier mit Johannes an. Und man erlebt sogar, wie die das an andere weitergeben. Und auch diesen letzten Teil wollte ich uns einmal lesen und einladen, dass wir einfach mal hinhören und uns versuchen, da ja hineinzuversetzen und das nochmal mitzuerleben, wie dieses Wasser, was im Prinzip im Himmel irgendwo seinen Ursprung hat und dann über den Johannes so den Erstkontakt zu den Menschen gefunden hat, wenn man so möchte, hier in die Herzen der einzelnen Menschen hineinfließt, diese Herzen einfach aufblühen lässt und wie die das zum Ausdruck bringen. Ich lese uns Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus so vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diese Tage bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simons Sohn, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Also überzeug dich selbst. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist, ein moralisch guter Mensch. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, wo er vielleicht gedacht hat, dass er da alleine war, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das ist der Schlussteil von diesem Kapitel 1 aus dem ersten Kapitel aus dem Johannesevangelium. Und hier erlebten einzelne Menschen, wie Jesus auf ihren tiefsten Seelendurst einging und wie Jesus derjenige war, der diesen Durst gestillt hat. Und es steckte an. Sie gaben diese Entdeckung und diese Begeisterung einfach an andere weiter. Sie sprühten förmlich, gerade eben noch Jesus gar nicht gekannt. Und plötzlich mit der Begegnung mit Jesus, mit diesem Bewusstsein, wer Jesus für sie war, hatte sich alles komplett gedreht. Hatte sich alles irgendwie komplett geändert, hatte auf einmal ihr Herz das erlebt, wonach sie sich so lange gesehnt hatten. Und auch du kannst dieses Aufatmen der Seele erleben. Und ich denke und ich wünsche mir, dass, also die meisten von uns sind ja mit Jesus unterwegs, dass wir das schon ja, für uns entdeckt haben und für uns kennengelernt haben. Und mit dem Abendmahl wollen wir uns das heute einfach neu bewusst machen, wer Jesus für uns ist. Lasst uns heute Jesus feiern. Er, derjenige, der für uns Gnade und Wahrheit ist. Derjenige, der uns in den Durst unserer Seele frisches, lebendiges Wasser gibt. Er, der sich uns selbst gibt.